Ich mag die Nachrichten nicht mehr lesen. Ich mag die Nachrichten nicht mehr anschauen. Ich mag eigentlich überhaupt nicht mehr hören, was um mich herum passiert. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, es macht mich wütend, es macht mich frustriert, es macht mir Angst, es überwältigt mich. Und ich denke ernsthaft, um uns herum sind alle verrückt geworden. Und besonders wütend macht mich die Unfähigkeit oder die scheinbare Unfähigkeit oder die Hemdsärmeligkeit oder diese, wo du einfach sagst, Leute, ehrlich jetzt, das kann es doch gar nicht sein. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, als wir gerade diese Lieder gesungen haben. Du versetzt Berge und du wirst es noch einmal tun und du bist der Mächtige und du bist der Große und du bist der Starke. Wenn wir das nicht einfach nur sonntags singen mit unserem Mund, sondern auch montags leben wollen, ist das eine ganz eigene Hausnummer. Und da rutscht, also mir jedenfalls, rutscht da gewaltig die Butter vom Brot. Denn auch die Benzinpreise, die sind nur, damit wir uns jetzt nicht alle so aufregen, für eine kurze Zeit so niedrig. Wartet mal bis im September und dann fallt ihr echt vom Stuhl. Dann werden wir die 2-Euro-Marke deutlich reißen. Ja, frieren im Winter. Also wir wissen noch auch gar nicht, was auf uns zukommt. Und also mir macht das persönlich Angst. Das ist so die große Weltlage, wo ich mir einfach denke, hey, was geht hier gerade ab? Aber dann hast du deine eigene Welt, vielleicht eine Diagnose bekommen, die dich total erschüttert hat, wo du gesagt hast, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wie wird das jetzt in der Zukunft sein? Wie wird sich das entwickeln? Was wird daraus werden? Oder eine Krise in deiner Ehe, wo du sagst, ich halte es nicht mehr aus, ich schaffe es nicht mehr, ich kriege das nicht mehr geregelt. Oder Konflikte mit deinen Kindern oder Schwierigkeiten in der Arbeit oder. Dinge, die dich überwältigen, die dir echt nahe gehen, wo du echt denkst, sieht das eigentlich Jesus noch? Ist Jesus eigentlich noch dabei? Ist er wirklich derjenige, der hoch über allen Mächten und Gewalten und Herrschaften und steht und gesiegt hat und alles in seiner Hand hält, dem wir uns anvertrauen? Ist das wirklich so? Und ich habe gespürt, dass wir alle in dieser Challenge stehen. Also wenn du nicht gerade jetzt irgendwie die Augen total verschließt, vor allem muss es dich bewegen und muss es dich umtreiben, so wie es mich umtreibt. Und da wird mein Glaube echt geprüft. Da wird mein Glaube insofern geprüft, als dass ich sage, glaube ich wirklich, dass ich in Jesus alles habe, was ich brauche. Glaube ich wirklich, dass wenn ich bei ihm bin, es am Ende des Tages alles gut wird. Glaube ich das wirklich? Und deshalb haben wir diese Serie Glaube groß entworfen, weil wir gedacht haben, es ist notwendig, dass wir, alle, die das hören und alle, die wir dann beeinflussen, dass wir uns nochmal neu darüber klar werden, was das eigentlich mit dem Glauben auf sich hat und dass der Glaube nicht irgendetwas ist, das wir so als Hobby nebenher betreiben. So 2 Stunden am Sonntag, wo wir uns ein bisschen Zeit nehmen für den Glauben und für eine persönliche Erbauung, sondern es hat mit deinem ganzen Leben zu tun, es hat mit deinem ganzen Handeln zu tun, es hat mit deinem ganzen Reden zu tun, es hat mit deinem Schau zu tun, also so wie du guckst, hat mit dir selbst zu tun. Und wir wollen uns in den nächsten, heute gibt es die Einführung, nächsten 5 Wochen wollen wir uns mit dieser Frage befassen, wie können wir diesen Glauben in uns neu entfachen, neu stärken. Wie kann dieser Glaube groß werden? Und wenn du noch gar keinen Glauben hast, dann wäre es vielleicht jetzt an der Zeit, auch mal darüber nachzudenken, ob es bei all dem Wahnsinn, in dem wir gerade stehen, nicht vielleicht doch einen Gott gibt, an den man sich wenden könnte, den man vielleicht auch bitten könnte. Und ich glaube, die Gelegenheit, die Zeit ist nie günstiger gewesen als jetzt, auch mit diesem Thema mal um die Ecke zu kommen. Und zu sagen, hey, glaubst du wirklich, dass Konsum und Fortschritt und um jeden Preis und bloß, dass wir alle möglichen Leute ausbeuten, glaubst du wirklich, dass wir darauf irgendetwas Sinnvolles bauen können? das nicht irgendwann sowieso zusammenbrechen wird? So, also das ist mein Problem und ich möchte euch einfach das so ehrlich sagen, dass das mein Problem ist, weil ich mir denke, vielleicht schämst du dich und sagst, also irgendwie komme ich hier in eine Spannung hinein zwischen dem, was ich erlebe, der realen Kaufkraft, die mein weniges Geld nur noch hat, und dem, was ich eigentlich glauben möchte oder eigentlich glaube oder dem, was wir bekennen. Und das ging einer Person, die sehr prominent ist, ganz genauso. Ihr kennt ihn alle. Es ist der Petrus. Der Petrus, Entschuldigung, der Petrus ist so ein Mensch, der nach der Devise lebt: Wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Der sich oft um Kopf und Kragen redet, der oft natürlich das Richtige sagt, aber dann schon wieder total daneben liegt. Der Petrus, der sein Herz auf der Zunge trägt, der Petrus, mit dem wir uns vielleicht am besten identifizieren können, weil er eben so menschlich ist, weil er eben auch so, und das wird uns auch alles so ehrlich berichtet, was dieser Petrus alles durchlebt hat. Und ich möchte uns hineinnehmen in den Bericht, den uns Johannes in seinem Evangelium gibt. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, vier Evangelien im Neuen Testament. Das Johannesevangelium vor der Apostelgeschichte. Da berichtet uns Johannes in seinem Evangelium im Kapitel 18, Vers 18. Und wir sind jetzt in der Karfreitagsgeschichte im Grunde. In der Geschichte, wo Jesus gefangen genommen wurde, wo er zum hohen Priester geführt wurde in den hohen priesterlichen Palast. Und da berichtet uns Johannes Folgendes. Da heißt es, die Diener des hohen priesterlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt war. Es ist ihnen kalt gewesen. Es war Nacht. Es war vielleicht einer der schwärzesten oder herannahenden schwärzesten Tage überhaupt in der Geschichte. Und weil es ihnen kalt war, haben sie sich ein eigenes Feuer angezündet. Diener, Knechte haben ein Feuer angezündet. Und sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Und der Petrus, der stellt sich dazu, weil dem auch kalt geworden ist. Dem ist aber nicht nur körperlich kalt geworden, dem ist insgesamt kalt geworden. Der ist erschrocken, erfroren, der ist am Ende mit seinen Nerven. Der ist so wie du, wenn du völlig am Ende bist mit deinen Nerven, auch frierst und alles, dein Kreislauf und so. Also der steht da am Feuer, um sich zu wärmen. Und da wurde er gefragt, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Und diese Frage, die schreit mir ins Ohr bei allem, was ich im Augenblick erlebe und höre. Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Was sagst denn du, du Jünger Jesu? Was sagst denn du, du Nachfolger Jesu, zu all diesem Wahnsinn, den wir gerade erleben? Und ich bin froh, dass vieles von dem, was passiert, wir gar nicht wissen. Es wird uns gar nicht berichtet. Und du kannst mal davon ausgehen, dass das, was wir hören, ungefähr 20% ist von dem, was passiert. Es ist alles noch viel schlimmer. Und da sagt Petrus doch allen Ernstes, ich bin es nicht. Nein. Und dann sagen sie doch, du sprichst doch diesen Dialekt, du bist doch auch, ich habe dich doch gesehen. Nein, ich bin es nicht. Und ein drittes Mal flucht er sogar. Sagt irgendwelche Kraftwörter, um nochmal seine Verzweiflung zu unterstreichen und sagt, ich bin es nicht, ich bin es nicht, ich bin nicht einer seiner Jünger. Sagt der Petrus, auf dem Jesus sagt, auf diesen Felsen ich bin es nicht. Nein, ich bin es nicht. Und wir sagen, na klar, also Gottfried, Das passiert mir bestimmt nicht. Also wenn mich jemand fragt, bin ich ein Jünger Jesu, bin ich ein Nachfolger Jesu, da werde ich bestimmt nicht sagen, dass, nein, niemals werde ich sagen, ich bin es nicht. Und das glaube ich dir auch. Das hat auch der Petrus gesagt im Übrigen. Der hat gesagt, Jesus, du, weißt du was, alle werden dich verlassen, aber schau mal hier, Scheinwerfer auf mich, guck mal in mein Gesicht hier, der, ich werde dich nie verlassen, niemals, niemals werde ich dich verlassen. Und dann sagt Jesus, du, hör mal, das ist lieb, dass du das sagst. Finde ich total sympathisch, aber die Wirklichkeit wird anders aussehen. Denn es ist nicht einfach, mir nachzufolgen. Es ist nicht einfach, mir zu glauben. Es ist einfach zu glauben, wenn das Wasser ruhig ist, wenn der Wind bei Windstärke 1 oder 2 ist, eine leise Brise, wenn alles easy ist, wenn Frieden ist, wenn die Kinder gehorchen, wenn die Frau tut, was sie soll, oder der Mann, je nachdem, wie eure Beziehung ist oder ihr partnerschaftlich harmoniert. Wenn die Eltern Ruhe geben, wenn die Arbeit funktioniert, wenn das Geld reicht, wenn die Sonne scheint, der Wind von hinten kommt, dann ist es einfach zu glauben. Aber es ist nicht mehr einfach zu glauben, wenn du morgens früh aufwachst und dich nicht mehr rühren kannst. Es ist nicht einfach zu glauben, wenn du beginnst, Angst zu bekommen um deine Existenz. Es ist nicht einfach zu glauben, wenn alles, von dem du dachtest, dass es sicher ist, beginnen zusammenzubrechen. Und dann ist natürlich die Frage, worauf baue ich überhaupt mein Leben, wenn alles das, worauf ich dachte, dass ich es bauen kann, bis hin zu, wo ich mir denke, also wir haben doch, also auch diejenigen, die nicht an Gott glauben, die haben doch irgendwie mindestens den Begriff Menschlichkeit oder gutes Benehmen. Oder ich meine, wir leben doch in 2022, wir sind doch nicht im Mittelalter. Wo man irgendwie denkt, man müsste doch irgendwie als Menschen, müsste man doch irgendwie, also wenigstens von der Geschichte her gelernt haben, wo das hinführt und dass das alles kein Weg ist, den man sinnvoll gehen kann. Da beginnst du doch schon am Verstand überhaupt zu zweifeln und denkst dir, worauf kann ich mich dann überhaupt noch verlassen? Wenn ich mich auf schon so etwas Einfaches wie eine Genfer Konvention nicht mehr verlassen kann. Dieser Petrus sagt, nein, ich bin es nicht. Und du sagst vielleicht, das würde ich nie sagen, aber ich sage dir eins, es muss nicht viel geschehen und dann sagst du es vielleicht nicht. Das ist ja das Problem, wir sagen ja das richtige Bekenntnis. Uns geht es ja ein bisschen so wie dem Kind in der Kinderstunde, wo die Kindermitarbeiterin sagt, was ist braun, klein und hat einen buschigen Schwanz. Und das Kind sagt, schaut in die Augen und sagt zu der Kindermitarbeiterin, es hört sich an wie ein Eichhörnchen. Aber ich glaube, die richtige Antwort ist Jesus. Gut, den Witz kanntet ihr schon. Oder ihr fandet ihn nicht lustig. Ich finde es jedes Mal zum Schreien lustig, weil wir sagen die richtigen Dinge. Aber leben wir das auch? Was sagt unser Leben? Was sagt unser Leben, wenn Freundschaften zerbrechen? Was sagt unser Leben, wenn unser Glaube unter Druck gerät? Wohin rennen wir, wenn der Partner stirbt? Wenn wir schlimme und schwierige und wirklich, wenn uns, wie dem Petrus, der Boden unter den Füßen wegfällt, was auch immer dir passiert, wenn dir der Boden unter den Füßen weggerissen wird, wohin rennen wir? Wohin gehen wir? Worauf baut eigentlich unser Leben? Da muss nicht viel geschehen. Und insofern finde ich das faszinierend, dass wir, die wir Jesus nachfolgen, wir sind ja hineingenommen so in diese ganze Tradition und in diese Geschichte, die Gott mit seinem Volk hat und hat gesagt, ich möchte nicht nur, dass Israel mir nachfolgt, sondern ich möchte auch alle Menschen, die nicht zu Israel gehören, ich möchte, dass sie diese Botschaft vom Evangelium hören und dass sie auch Erben werden. Also sind wir eigentlich, bist du eigentlich auch so Teil dieses Volks, wenn du Jesus nachfolgst, wenn Jesus dein Rabbi ist, dein Messias, dann bist du auch so ein Teil Israels. Und das Wort Israel heißt, der mit Gott ringt. Und ich finde das faszinierend, weil ich muss mich da nicht schämen, dass ich mit Gott ringe. Jakob hat auch mit Gott gerungen und hat gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann hat Gott gesagt, du sollst jetzt nicht mehr Jakob heißen, sondern du sollst jetzt Israel heißen. Und Israel heißt, der mit Gott ringt. Und manchmal müssen wir tatsächlich mit Gott ringen. Und ich wünschte mir, wir würden die nächsten Wochen auch dazu nutzen, mit Gott zu ringen und in dieser Situation auch nochmal uns klar zu werden, worauf fundiert eigentlich unser Leben und unser Glaube. Und der Petrus hat das total versenkt. Das war seine schwärzeste Stunde. Aber hat allen Ernstes, dreimal gesagt, Jesus, buchstabier das mal, wie schreibt man Jesus? Jesus nie gehört, kenne ich nicht. Der Petrus, der gesagt hat, du bist der Sohn Gottes. Der Petrus, der gesagt hat, wohin sollten wir denn gehen? Worte unendlichen Lebens hast nur du. Dieser Petrus hat gesagt, keine Ahnung, von was du redest. Und deswegen betet Paulus, und ich möchte euch den Epheserbrief ganz stark ans Herz legen, dass ihr den beginnt zu meditieren. Das ist schon eine erste, wie soll ich sagen, wenn ich euch ein Rezept schreiben sollte, eine erste Aufgabe auf diesem Rezept, wie ihr richtig durchstarten könnt, wenn ihr euch den Epheserbrief, das ist ein Brief, den Paulus an die Epheser geschrieben hat, in einer ähnlichen Situation, in der wir jetzt sind. Damals war es ähnlich krass, ähnlich total verrückt. Und Paulus ist schon 5 Jahre im Gefängnis, das müsst ihr euch alles mal geben, wenn ihr diesen Brief lest. Er schreibt es an eine Gemeinde, die ungefähr so unter Druck ist, wie wir jetzt sind und noch werden, unter Druck sein werden, ungefähr so, selbe Situation, selbes Setting. Und da schreibt er, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Zu dem darfst du beten. Also das ist für mich so ein Vers zum Beispiel. Diese Verse sind, jeder Vers für sich, gigantisch wert, auswendig zu lernen. Sie sind einfach der absolute Wahnsinn. Wenn du das an dich ranlässt, dass du betest zu dem Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, dann kannst du sagen, Jesus kenne ich. Putin, von wem redest du? Das ist die Perspektive, die wir bekommen, wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir unseren Blick auf ihn richten. Und beten im Übrigen ist das Schärfste, was wir tun können. Und vielleicht kannst du ja auch anfangen zu beten. Vielleicht wären die nächsten 5 Wochen auch eine Möglichkeit, einfach mal tatsächlich ein bisschen weniger auf Instagram zu scrollen und eine Viertelstunde mehr zu beten, weil Zeit hast du. Ich bete, dass er euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn, Jesus, immer besser kennenlernt. Immer besser kennenlernt. Deswegen ist unsere Vision, wir wollen so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Immer besser kennenlernen. Das ist gar nicht schlimm, Petrus, dass du an dieser Stelle so in den Sack haust. Es zeigt nur, dass du ihn noch nicht richtig kennst. Das bedeutet, Petrus, bleib da doch nicht stehen, bleib auch nicht in deiner Trauer hängen und sagen, oh, ich habe jetzt wieder mich so verhalten, als würde ich gar nicht Jesus kennen, sondern ich möchte ihn immer besser kennenlernen, damit ich dann irgendwann in einer Situation, wo ich wieder unter Druck komme, sage, ja, Jesus kenne ich. Und ich weiß, im Augenblick kann ich mir das nicht erklären und die Frage nach dem Warum und Wieso und Weshalb ist, bleibt unbeantwortet und bleibt in den meisten Fällen unbeantwortet. Gibt es keine Antwort darauf. Aber es gibt eine Antwort darauf, kennst du mich? Da kannst du sagen, ja, Jesus, ich kenne dich und ich vertraue dir. Auch wenn ich es nicht verstehe, ich vertraue dir. Immer besser kennenlernen. Und wenn es nächste Woche besser war als diese Woche, sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich freue mich so sehr, wir schauen auf fast 9 Jahre hier in Amberg zurück und ich schaue in eure Gesichter und ich sehe, wie ihr in diesen 9 Jahren gewachsen seid und wie jeder, der in Berührung gekommen ist mit dem christlichen Zentrum Amberg, in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus gekommen ist, Stück für Stück, kleine Schritte, immer weiter. Wachsende Beziehung. Und dann betet Paulus, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Das muss man allerdings auch beten. Herr, öffne mir die Augen meines Herzens, lass mich mit dem Herzen sehen, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für eine Hoffnung. Und ich wünschte mir, dass du diese nächsten 5 Wochen nicht verpasst, sondern dich auch intensiv mit den Texten auseinandersetzt, dieses Gebet von Paulus betest, dich da wirklich hineingibst und sagst, Herr, ich muss einfach mehr sehen, auch mit meinem Herzen, welche Hoffnung du mir gegeben hast. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereit behält, die zu Israel gehören, zu seinem heiligen Volk, zu den Menschen, die mit Gott ringen. Und ich sage dir eins, das hält Gott aus. Kann dir mal so sagen, so, Gott ist ein bisschen stärker als du. Also kannst du gerne mit ihm ringen. Es ist okay. Es ist okay, dass du sagst, ich verstehe es nicht. Und es ist auch nicht zu verstehen. Paulus hat auch nicht gesagt, er gebe euch den Verstand, sondern er sagt, eröffne die Augen eures Herzens. Das ist mit dem Verstand nicht zu verstehen. Das ist nur mit dem Herzen zu begreifen. Wenn du sagst, ich verstehe es nicht, die Verheißung liegt nicht auf dem Verstehen. Die Verheißung liegt darauf, dass du mit deinem Herzen beginnst zu begreifen, dass da eine Dimension ist, die alles übersteigt. Alles, was uns gerade jetzt um die Ohren fliegt, ohnehin übersteigt. Denn die ganze Bibel ist voll davon, dass sie sagt, gründet euer Vertrauen nicht auf das, weil es fliegt euch um die Ohren. Gründet euer Vertrauen nicht darauf, es wird euch um die Ohren fliegen. Gründet euer Vertrauen nicht darauf. Selbst ein Haus aus Stein, wenn es nicht auf Felsen gebaut ist, wird den Sturm nicht bestehen. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Alleine dieser eine Satz, er hat dich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Wenn du ihm nachfolgst, dann gilt das für dich. Sagst du, sehe ich nicht. Ja klar, weil dein Herz nicht offen ist. Aber du kannst darum bitten, Herr, lass mich das sehen. Ich möchte das gerne erleben. Ich möchte gerne wissen, dass ich mit jeder geistlichen Segnung gesegnet bin. Und was auf dem Spiel steht, und deswegen ist diese Serie genauso wichtig wie die Serie Geld, die wir gerade abgekürzt haben. Was auf dem Spiel steht, ist deine Sicht auf die Welt. Siehst du die Welt aus der Sicht des Durcheinanderbringers, des Anklägers, des Verräters, aus der Sicht von Mammon und Tod, siehst du die Welt so? Oder siehst du die Welt aus der Sicht des Schöpfers, der so sehr liebt, dass er gab, der die Welt so sehr liebte, dass er gab, der dich so sehr liebte, dass er gab? Gott hat nicht gesagt, rutsch mir doch den Puckel runter. Hätte auch sagen können, lasst mich in Ruhe, ich habe es im Himmel so gemütlich, die Engel singen so schön, ich habe keine Lust auf die Menschen. Hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, ich habe so sehr Lust auf die Menschen, dass ich hineingegangen bin in die ganze Gebrochenheit dieses irdischen Daseins, habe es alles auf mich genommen, bin gehorsam geworden bis zum Tod am Kreuz, damit du leben sollst. Nicht damit du abermals geknechtet wirst und dich fürchten musst, sondern damit du leben sollst. Und es geht nicht nur um dein Verhalten, es geht nicht nur um deine Lebensgestaltung, sondern es geht darum, wie du die Welt siehst. Und ich wünschte mir, die Menschen, die Jesus nachfolgen, in allen Denominationen, wo auch immer sie sind, ich wünschte, sie würden von dieser Hoffnung ergriffen werden, gerade in dieser Zeit, und sagen, wisst ihr was, Leute, ist ja klar, dass uns alles um die Ohren fliegen wird. Das ist ja aber nicht kein Geheimnis. Das haben wir von Anfang an gewusst. Hast du geglaubt, dass du dich auf sowas Flüchtiges wie Materie verlassen kannst? Hast du ein bisschen kurz gedacht? Und Paulus sagt, ich schäme mich dieser rettenden Botschaft nicht. Klingt töricht angesichts der Realitäten, klingt das schon ein bisschen auch vermessen, was ich hier gerade sage, klingt ein bisschen töricht. Aber mit Paulus schäme ich mich nicht dieser rettenden Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden, dann aber auch alle anderen Menschen. Also das sind dann wir. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Wir werden in den nächsten 5 Wochen gucken, wie du auch sehen kannst, wie Gott ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Das geschieht, wenn wir uns alleine auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. Dann werden wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir uns darauf verlassen, was er für uns getan hat. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Selbst das Thema Schuld, wo du sagst, ja, ich kann mich ja eigentlich gar nicht an Gott wenden, wenn der wüsste, was ich alles auf dem Kerbholz habe. Und da muss ich jetzt auch dir ein Geheimnis verraten. Das hat er alles mitgekriegt. Das hat er alles gesehen. Das weiß er schon alles. Kannst vor Gott nichts verbergen. Bist wie ein offenes Buch. Und er vergibt dir deine Schuld, macht dich frei, nimmt dich an. Alles, was du tun brauchst, ist zu sagen, Herr Jesus, ich glaube dir, ich vertraue dir. Ich gründe jetzt mein Leben in dieser wackeligen Zeit neu. Such mir ein neues Fundament. Alles, worauf ich mein Leben gegründet habe, scheint zu wackeln. Du wackelst nicht, Jesus. Wir haben es eben gerade gesungen in 3 fantastischen Liedern. Du wackelst nicht, Jesus. Kannst du dein Leben neu gründen, dann weißt du, es wird nicht wackeln. Dieser Frust, den Petrus jetzt hat, als er sagte, nein, den kenne ich nicht, setzt sich fort. Und da siehst du, welche Auswirkungen das hat, wenn du so denkst, wie du denkst. Petrus sagte, ich gehe fischen. Und er saugt seine Mitkollegen, Mitpartner, Geschäftspartner, saugt er hinein in diesen Unglauben. Sie sagen, ich gehe mit, wir kommen mit. Wir gehen auch fischen. Petrus war Fischer. Jesus hat ihn berufen. Er hat sein ganzes Geschäft da liegen gelassen. War ja noch alles da. Hat er gesagt, geh mir zurück, hat ja alles doch keinen Sinn. Machen wir einfach, irgendwas müssen wir ja machen. Fischen können wir, also fischen wir weiter. Fischen wir jetzt einfach, irgendwann werden wir sterben und dann haken wir das alles ab, weil das hat ja alles doch keinen Sinn. Sie gingen zum Boot, legten ab und in jener Nacht fingen sie nichts. Es ist immer noch Nacht. Und sie fingen nichts. Also kannst du dir vorstellen, der Frust steigert sich noch. Für einen Fischer, der die ganze Nacht arbeitet und dann nicht ein einziger kleiner Fisch im Boot liegt, das ist sozusagen der GAU. Der größte anzunehmende Unfall. Das ist das Schlimmste, was einem Fischer passieren kann. Er fischt, arbeitet und null. Zero. Niente. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Und die Jünger haben ihn immer noch nicht erkannt. Und es ist auch so, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber in diesen Gottesdiensten und bei dir im Wohnzimmer, wo du auch immer zuschaust, Jesus ist da. Er steht da, er steht einfach da. Und mein Gebet ist immer, dass du einfach mal, dass es dir wie Schuppen von den Augen fällt und dass du sagst, das ist Jesus redet gerade mit mir. Es ist der auferstandene Herr, der gerade jetzt mit mir redet. Er ist da, er lebt. Also so steht er nach der Auferstehung jetzt da am Ufer. Und oft ist Jesus näher, als wir es wahrhaben wollen. Oft steht er direkt neben uns und wir sind total verzweifelt und er ist einfach nur steht einfach nur neben uns. Und wir sind total frustriert und wir kommen mit unserem leeren Boot an und in unserer Verzweiflung und in unserer Nacht und in all diesen Ängsten, die wir haben. Und Jesus ist direkt neben uns. Und als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische brieten. Und auch Brot lag dabei. Erinnert ihr euch beim Tempel im Palast des Hohen Priesters? Wo stand der Petrus da? Er wärmte sich am Kohlenfeuer. Er wärmte sich an einem Kohlenfeuer, das Diener und Knechte angezündet haben, weil es ihnen in der Nacht kalt war und weil sie sich nicht anders wärmen konnten. Und hier hat jetzt Jesus ein Kohlenfeuer angezündet. Und dieses Wort Kohlenfeuer gibt es auch nur zweimal in der Bibel, nämlich Johannes 18 und hier. Und deswegen heißt meine Predigt auch, es gibt ein zweites Kohlenfeuer. Und dieses zweite Kohlenfeuer hat Jesus angezündet. Es gibt ein zweites Kohlenfeuer und auf diesem Kohlenfeuer, das am Tag von Jesus angezündet wird, braten frische und es liegt Brot dabei. Deshalb selbst dein Hunger wird gestillt. Selbst darum kümmert sich Jesus, er kümmert sich um dein Frühstück. Er weiß, dass die Jungs jetzt müde sind und frustriert sind und Hunger haben. Und Jesus sagt jetzt nicht, Petrus, hör mal, wir müssen mal reden, sondern Jesus sagt, jetzt müsst ihr erst mal was essen. Also war vielleicht Jesus auch ein Oberpfälzer. Essen ist auch wichtig. Als sie aus dem Boot stiegen und auf Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten und auch Brot lag. Kommt her und esst, sagt Jesus. Das ist das Erste, was er sagt. Er sagt nicht die Ungläubigen, er sagt, kommt her und esst. Kommt her und stärkt euch. Und er nimmt diesen Petrus in diese Situation der Verzweiflung hinein und sagt, schau mal, du hast dich versucht, an einem Kohlefeuer zu wärmen, das dich nicht gewärmt hat. Und ich zünde jetzt hier ein Kohlenfeuer an, das dich wärmen wird und das dein Leben auf ganz andere Füße stellen wird. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Das ist genauso, als ihr jetzt eben applaudiert habt. Ihr wusstet, dass es der Herr war. Ihr wusstet, dass es Jesus ist, der gerade jetzt zu dir spricht. Ihr wusstet es, dass es der Herr war. Da brauchst du nicht mehr fragen, ist es der Herr oder ist es das nicht. Das weißt du, das beginnt dich zu ergreifen. Plötzlich weißt du ganz genau, das hat mich jetzt getröstet. Es gibt ein zweites Kohlenfeuer. Und du weißt es ganz genau, dass Jesus gerade jetzt mit dir redet. Und als sie dann gefrühstückt hatten, und das, ihr kennt dann den Abschluss, und das ist das, was letztlich Paulus auch sagt, als er sagt, Gott liegt so sehr daran, dass er in eine Beziehung zu dir tritt. Als sie gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Interessant, oder? Er wurde gefragt, kennst du Jesus? Petrus sagt, nee. Jesus sagt, fragen wir mal anders, liebst du mich? Und wenn du Jesus liebst, dann ist eigentlich jede Frage beantwortet. Ich verstehe es nicht, aber ich liebe Jesus. Ich verstehe es nicht, aber ich weiß, ich liebe Jesus. Liebst du mich? Und darauf kommt es an. Und alles andere ist sekundär. Das ist das Primäre. Und das ist letztlich das, was du auch gefragt wirst, wenn du vor ihm stehst, eines Tages. Eines Tages wirst du vor ihm stehen und er wird dich fragen. Das wird einfach das einzige Thema sein, liebst du mich? Darauf kommt es an. Und deshalb bedeutet, im Glauben zu wachsen, im Vertrauen auf Jesus zu wachsen, nicht auf dich selbst zu vertrauen, sondern zu sagen, Herr Jesus, liebst du mich, es gibt ein zweites Kohlenfeuer. Es gibt ein zweites Kohlenfeuer und das Kohlenfeuer hat Jesus angezündet. Lass uns mit dem letzten Lied darauf antworten. Bitte steht auf.